Sie wird oft die Königin der Instrumente genannt, die Orgel. Und es gibt sie schon seit mehr als 2000 Jahren, wie ich jetzt gelernt habe. Die erste überlieferte Orgel ist 246, jedenfalls wenn Wikipedia stimmt, vor Christus in Alexandrien gebaut worden. Heute soll und kann sie es klanglich sicher mit einem ganzen Orchester aufnehmen. Hans-Wolfgang Theobald war noch ein Junge, als er beschloss, Orgelbauer zu werden. Und das ist ihm dann auch gelungen. Er hat von einer Bambusorgel in den Slums von Manila, die den ganzen Tag von rund 30 Organisten bespielt wird, bis zur Schwalbennestorgel im Kölner Dom so ziemlich in der ganzen Welt Orgeln restauriert oder neu gebaut. Und ich muss an dieser Stelle gestehen, eigentlich fand ich Orgelmusik als Kind und auch später noch immer furchtbar. Was daran bitte spannend sein soll, das klang für mich immer irgendwie gleich und laut und so ein komischer Brei. Also die Geige zum Beispiel, die habe ich sehr geliebt. Aber die Orgel? Und deswegen bin ich heute besonders gespannt zu hören, was eigentlich an einer Orgel so spannend sein kann, dass man diesem Instrument fast seine ganze Lebenszeit schenkt. Herzlich willkommen, Dr. Hans-Wolfgang Theobald. Herzlich willkommen allen, die heute zuhören. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Hans-Wolfgang Theobald, am Anfang ist der Fragebogen, den Namen, den kennen wir natürlich jetzt schon, aber bitte Alter.
55.
Beruf.
Orgelbauer.
Berufung.
Zum Menschsein und zum Orgelbauer.
Religion.
Katholisch.
Wie gerne?
Manchmal leide ich dran, manchmal bin ich gern katholisch.
Von meiner Mutter habe ich?
Die Liebe zur Musik.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht zum Handwerk gekommen.
Meine Eltern wollten nach dem Krieg, obwohl sie beide schon älter waren, unbedingt eine große Familie haben, weil?
Die Familie Kraft und Heimat gibt.
Als Domsingknabe in Würzburg habe ich?
Musik kennengelernt.
Solist bei den Chorknaben zu sein, war damals für mich?
Unerreichbar.
Als 1968 in Würzburg die neue Kleis-Orgel eingeweiht wurde, habe ich?
Habe ich nicht, oder ich habe zugeschaut und ich wollte wissen, warum und was steckt dahinter.
Als ich die Lehrstelle bei Kleis nach meinem Abitur nicht bekam, war das?
Traurig, aber kein Weltuntergang.
Das Faszinierendste an der Orgel ist für mich?
Die Verbindung von Technik und Klang.
Orgelbauer bin ich trotzdem geworden. Trotz dieser Absage, dieser Lehrstellenabsage?
Weil ich das machen wollte und ich wusste, dass ich es machen will.
Eine neue Orgel bauen heißt?
Einen Raum verändern, so wie nichts anderes ihn verändert.
Wow, nicht Licht und Fenster und
Nein. Irgendwie
nichts anderes?
Ja.
Wow. Die Bambusorgel in Manila hat mich gelehrt,
dass die dritte Welt ganz anders ist.
Wenn heute viele Orgeln bei uns nicht mehr gewartet und restauriert werden, heißt das für mich?
Eine Verarmung.
Das Wichtigste, was ich meinen vier Kindern mitgeben will,
ist die Liebe zum Leben.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte,
würde ich meine Arbeit so weit machen, wie ich kann.
Gott ist?
Alles.
Heute zu Gast ist Hans-Wolfgang Theobald. Sie sind Orgelbauer und das wollten Sie, seitdem Sie so 13, 14 Jahre alt sind. Ich habe mich gefragt, jetzt machen wir bitte ein bisschen Sendung mit der Maus. Was macht eigentlich ein Orgelbauer? Sägt der und klopft der und schweißt der irgendwelche Röhren, Pfeifen, Spieltische?
Also der Beruf des Orgelbauers ist wahrscheinlich der vielseitigste Beruf, den es überhaupt gibt. Der Orgelbauer muss im Prinzip alles können.
Okay.
Also der steht dann auf der Baustelle und muss plötzlich einen Fußboden verlegen und der muss aber gleichzeitig dann die Elektroplanung machen oder einem Pfarrer manchmal sogar sagen, wie Liturgie funktioniert. Also es ist umfassend, das von der Planung bis zur Ausführung. Und das ist auch das, was mich immer fasziniert hat, dass alles drin ist.
Ja, also ich verstehe das noch nicht so ganz. Also ich meine, ich habe eben gesehen, also unsere Mikrofone, vielleicht hört er jetzt mal die Technik zu, das wäre ja gut, die wackeln immer und die labbern immer so ein bisschen rum und dann kann man das nicht genau einstellen. Mit fachmännischem Blick haben sie das dann gleich geguckt, na, da müsste man diese Schraube nachzählen und diese Schraube nachziehen und sage ich, also mit Technik muss ihr Beruf was zu tun haben. Aber deswegen verstehe ich noch nicht, warum, wenn man eine Orgel baut, man die Elektrik in der Kirche machen muss.
Ja, nicht die ganze Elektrik in der Kirche, aber man muss schon darauf achten, dass man die richtige Voltzahl hat, dass man die richtige Leistungsfähigkeit eines Netzes hat. Im letzten Jahr haben wir in Saragossa in der Kathedrale eine Orgel gebaut und da hat die Elektroinstallation nicht funktioniert. Die mussten komplett eine Elektroinstallation neu bauen. Mhm. Die wurde dann falsch geliefert, musste nochmal ausgewechselt werden. Auch darauf müssen wir achten.
Und wieso muss man einen Fußboden verlegen?
Weil die Orgel irgendwo über irgendwas steht, was krumm und schief ist.
Ah, okay. Also ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung, wo ich mich dann tatsächlich, so viel habe ich mich noch nie mit Orgel beschäftigt wie jetzt, gelesen, dass das so ähnlich ist und meinem schlichten Gemüt war das einsichtig, wie ein Hausbauprojekt. Also von der Komplexität zum Beispiel.
Ja, es ist ja auch oft so groß wie ein Haus und manchmal noch größer. Ja, hier nebenan im Dom steht die Orgel 20 Meter hoch, 30 Tonnen schwer, hängt von oben runter. Da geht es um alles, Statik, Logistik, ja, wie funktioniert es, wie wird ein Längenausdehnungskoeffizient mitberechnet.
Jetzt erzählen Sie schon von der Schwalbennestorgel im Kölner Dom, die haben Sie mitgebaut, 1998. Das ist, also dass es komplex ist, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man von Hausbauprojekt spricht, dann auch, weil es ähnliche Kosten verursacht.
Ja, wobei die Kosten mich als Orgelbauer weniger interessieren. Es muss bezahlt werden, ganz klar. Aber die Kosten sollten zweitrangig sein.
Naja, aber Sie sind es ja nicht, weil Sie wollen ja bezahlt werden. Und wenn Sie da so viel Arbeit reinstecken,
ja, aber
wie meinen Sie das mit dem zweitrangig?
Es geht in erster Linie um die Qualität und um die Idee. Und nicht so sehr, wer macht es noch billiger oder wer macht es irgendwie noch weniger gut. Hm. Es geht um Dinge, die Generationen überdauern sollen.
Sie haben schon gesagt, mich hat dieses Komplexe daran so fasziniert. Da ist wirklich alles drin. Wolfgang Amadeus Mozart hat mal zu seinem Papa in einem Brief geschrieben, dass die Orgel für ihn wie die Königin der Instrumente sei. Das ist ja so ein bisschen so ein geflügeltes Wort und eines, das habe ich am Anfang der Sendung schon gesagt, was mir so gar nicht einsichtig war. Also ich finde, wenn ein Cello richtig gespielt wird und klingt und da ist alle Wehmut und alle Freude dieser Welt drin, dann würde ich, oder eine Geige, mein Gott, da würde ich aber sagen, das ist doch die Königin, das sind die Könige der Instrumente. Warum die Orgel?
Weil die Orgel als Klangkörper ein Kosmos ist. Und schon in ganz alter Zeit steht die Orgel über allem. Im Mittelalter gibt es Musikgattungen, die heißt Organum, weil sie zweistimmig wird. Und kann das Cello schon, aber begrenzt. Und Michael Praetorius schreibt in seiner Musikenzyklopädie 1614, dass die Orgel alles umfasst, ein ganzes Orchester. Und darum geht's. Die Orgel umfasst viel mehr, als nur ein einziges Instrument fassen kann.
Wie macht sie das?
Indem sie eine Erfindung ausnutzt, die aus dem 3. Jahrhundert vor Christus stammt. Nämlich, dass man mit einer Abszissenpeilung die Pfeifenreihen und die Tonreihen ganz gezielt anspielen kann. Das ist eine technische Erfindung und die musste sein. Und nach dieser antiken Erfindung bauen wir heute noch unsere Orgeln.
Also ich weiß ja nicht, ob es nur an meiner Musikbaunausität liegt oder ob das dann doch kein singulärer Eindruck ist, dass diese Orgeln ganz oft gleich klingen. Irgendwie pompös und groß und gewaltig und irgendwie kann man gar nicht so richtig unterscheiden in dem, was da ist. Und ganz selten ist es mal so, dass eine Orgel ganz anders klingt, dass sie mal klingt wie so ein Glashafenspiel oder so. Also woran liegt das, dass die Möglichkeiten, die eine Orgel hat, so selten klingen?
Ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben in einer niederbayerischen Abtei eine sehr, sehr, sehr große Orgel gebaut. eigentlich ja schon richtig groß. War damals eine der größten Orgeln, die wir je gebaut haben, mit 88 Registern. Und ich war dort zu Gast über Nacht und habe gefragt, ob ich am nächsten Tag die Frühmesse spielen darf. Mhm. Und der Abteiorganist hat mir das gnädig gewährt. Und ich habe mir gedacht, auf dieser Riesenorgel spiele ich mit maximal 5 Registern. Mhm. Ich habe nie mehr als 5 Register gezogen. Und hinterher kommt der Bruder Berthold, das ist der Elektriker, mit dem wir auch viel zu tun hatten, zu mir und sagt, ja, Herr Theobald, ich wusste ja gar nicht, dass wir so schöne Fläten haben in die Orgel. Und ich glaube, also es ist aber ein Vorteil, glaube ich, schon, dass häufig zu laut gespielt wird.
Oh.
Und zu wenig differenziert.
Also wenn Sie sagen, ne, dass man damit ein ganzes Orchester abbilden kann, also wenn man mal hinhört, kann man ja Flöten hören oder eben Glashafenspiel oder ich weiß nicht. Also man kann ganz unterschiedliche Instrumente hören, aber nur selten, oder?
Ja, im italienischen Orgelbau ist das etwas differenzierter gebaut. Da gibt es eine Zweiteilung der Orgels, spätestens seit dem 19. Jahrhundert. Dort gibt es die Orgel, Organo, und die Strumenti.
Mhm.
Die Italiener teilen das auf der einen Seite in den Orgelklang, der aus der Antike kommt.
Mhm.
Prinzipale für den Fachmann, das sind die normalen Pfeifen.
Mhm.
Und es gibt die Imitatoren für Instrumente. Und das alles muss dann irgendwie zusammengebracht werden und der normale Orgelklang ist schlicht und einfach dieser Prinzipalklang, den wir kennen. Das ist die Orgel schlechthin, aber es gibt eben auch die Trompete und die Flöte und die Geige und die vielen Instrumente, im Italienischen dann sogar noch Schlaginstrumente. Das ist wunderbar manchmal.
Ein Orgelbau, das haben wir jetzt verstanden, ist ein ziemlich großes Projekt, kann man mit einem Hausbau vergleichen. Und nach dem Krieg, wo man ja denken könnte, die Menschen hatten Not, die echten Häuser wieder aufzubauen, sind aber tatsächlich rasch wieder Orgeln gebaut worden. Anders kann das gar nicht zu erklären sein, dass 1948, 3 Jahre nach Kriegsende, hier im Dom wieder die neue Orgel eingeweiht worden ist. Und in diese Zeit des Aufbruchs sind Sie hineingeboren worden. Und darüber würde ich gleich mit Ihnen sprechen. Zu Gast ist Orgelbauer Hans-Wolfgang Kleiß. Im Fragebogen eben habe ich Sie gefragt, was Sie von Ihrer Mutter und was von Ihrem Vater ins Leben mitgenommen haben. Und einmal haben Sie gesagt die Musik und einmal haben Sie gesagt die Technik. Und als ich Ihnen dazugehört habe, habe ich gedacht, na klar, daraus wird Orgel, weil Musik und Technik, das ist Orgel. Kann man das so sehen, dass Sie von Ihren Eltern sozusagen zwei ganz wesentliche Dinge mitgenommen haben, die Ihren Beruf mitbestimmt haben?
Das kann man so sehen, aber es sind viele Menschen, die mir begegnet sind. Mein erster Klavierlehrer war gleichzeitig Organist in meiner Heimatgemeinde in Würzburg und dem habe ich mal als 11-jähriger Ministrant, 10-jähriger, einen Liedzettel hochgebracht zur Orgel.
Mhm.
Und und das ist damals eine zweiteilige Orgel gewesen. Unten war ein Teil und oben war ein Teil und der hatte auf der Orgel gespielt und ich habe was ganz anderes gehört, als unten im Raum ankam.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, was ist das denn? Das klingt ja viel höher, viel heller, viel ich weiß nicht was. Und ja, und da habe ich mich immer schon als 10-Jähriger gefragt, was ist das?
Mhm.
Wo kommt es her? Klar, und ich in der Werkstatt meines Vaters bin ich auch groß geworden irgendwo. Die Hobelbank, habe dann ganz Geheimnis um die Ecke rum irgendwelche Nägel in die Wand gehauen und habe mich da habe irgendwie einen Schrank bei uns zu Hause demoliert, weil ich einen Hammer gefunden habe und habe da Nägel reingehauen. Ich wollte es einfach wissen, wie geht das mit Nägeln in die Wand?
Ihr Werkstatt klingt jetzt so, als könnte Ihr Vater auch Schreiner sein, aber der gewesen sein, der war Bildhauer. Also da war dann auch schon die Verbindung von Handwerk und Kunst.
Ja, der war Holzbildhauer und hat sehr viel Dinge restauriert auch und hat auch neue Dinge gemacht. Er war sicherlich Künstler, er war auch Handwerker und hat sich sicherlich aber eher als Handwerker empfunden als Künstler. Wenn ich heute sogenannte Künstler sehe, die sind keine Handwerker mehr, oft.
Mhm.
Und das vermisse ich dann auch so, dass das Handwerkliche einfach häufig in der modernen Kunst untergegangen ist. Man muss beides, meine ich, haben.
Sie sind 1944 geboren, da waren
54.
Schon 54, steht hier
so
auch.
Alt bin ich nicht.
Hier steht die 54. Da waren natürlich die schlimmsten Hungerwinter nach dem Krieg überstanden und die Kriegsruinen wieder aufgebaut. Und das war eine Zeit, in der, gerade weil das alles so schnell gegangen ist, eine große Aufbruchstimmung war. Und sie haben gesagt, das hat auch für ihre Familie, ihre Eltern und ihre Kindheit gestimmt.
Ja, auf jeden Fall. Es war Optimismus. Es war kein Jammern. Kann man nicht sagen, obwohl wir sicher zu Hause nicht auf Rosen gebettet waren, wirtschaftlich.
Aber bei einem Bildhauer ist es auch nicht, und Sie haben mehrere Geschwister, ja, ist nicht so leicht vorstellbar, dass Sie auf Rosen gebettet waren.
Ja, also, aber trotzdem haben wir nie in dem Sinn das gespürt, dass kein Geld da war. Aber es war optimistisch, meine Mutter hat das irgendwie gedeichselt. Den Mangel verwaltet vielleicht. Aus heutiger Sicht würde ich das so sehen. Aber es war optimistisch und meine Eltern wollten uns Kindern viel, viel mitgeben. Gute Schulbildung, eine Berufsausbildung. Und meine Mutter ist mit 96 gestorben vor 4 Jahren. Hat unseren Werdegang quasi miterlebt und war, glaube ich, insgesamt sehr zufrieden.
Dazu hat auch gehört, dass Ihre Eltern Sie musikalisch unterstützen wollten und haben Sie damals als Domsingknabe in Würzburg angemeldet. Und im Chor zu singen ist natürlich was allen Kindern gut tut, aber in einem Domchor zu singen, in diesem großen liturgischen Gebäude mit den liturgischen Handlungen, die da stattfinden, ist vielleicht nochmal was anderes.
Nun, als ich da in den Chor gekommen bin, war der Dom in Würzburg ja noch Baustelle. Mhm. Der ist 67 oder 66 eingeweiht worden. Und wir haben dann im Neumünster gesungen, aber wir haben eben große Gottesdienste mitgesungen. Und später im Studium habe ich Dinge wieder getroffen, die ich als Kind schon gesungen hatte. Gregorianische Choräle, Puernatus est, dann an Weihnachten oder an alle Heiligen jetzt. Mir kommt das alles bekannt vor. Ich habe das als Kind kennengelernt und ich bin da richtig froh drüber, weil man als Kind nicht drüber nachdenkt, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, sondern es wird vorgelebt und dann nimmt man das einfach mal mit und schaut, was draus wird. Man ist da völlig unvoreingenommen.
Im Domradio, die Sendung Menschen. Ich glaube, C.G. Jung hätte seine helle Freude heute an mir, weil ich eben Hans Wolfgang Theobald Hans Kleist genannt habe, da arbeitet er doch nur. Das ist das Unterbewusstsein, was mir hier reinspukt. Nein, jetzt sage ich das richtig. Hans Wolfgang Theobald, Sie hatten 1968 ein Erlebnis, was Ihre sowieso schon vorhandene Neugierde an der Orgel, an Technik, an Musik nochmal so verstärkt oder gerichtet hat, dass Sie danach oder dabei, das können Sie gleich erzählen, beschlossen haben, ich werde Orgelbauer mit 13, 14 Jahren. Was war das, was Sie da so bewegt hat, dass Sie gesagt haben, nee, und das wird mein Leben?
Also, ob das mein Leben wird, wusste ich damals nicht.
Aber
es war so, dass ich mit durch den Kreuzgang im Würzburger Dom gegangen bin zu der Probe und da lagen diese riesen Pfeifen, 32 Fuß groß E, die wurden dort zusammengelötet und die späteren Kollegen haben das damals gemacht. Ich war schlicht und einfach nur fasziniert, dass man sowas überhaupt machen kann. Und ich wollte wissen, wie geht das? Weil gleichzeitig in dieser Gemeinde, wo ich den Liedzettel hochgebracht habe zur Orgel, eine Mistorgel stand. Mhm. Und die war auch 68 umgebaut. Und ich wollte wissen, warum ist das eine top und das andere einfach unter ferner Liefen. Das war die Triebfeder. Als ich dann später Orgelunterricht genommen habe, dann wollte ich das umso mehr wissen.
Was war denn? Heute können Sie doch erklären, was der Unterschied war.
Ja, das eine war einfach Murks.
Aber warum?
Ja, das ist jetzt sehr komplex, zu erzählen. Aber es war einfach ein Instrument, was dann 5-mal hin und her gebaut worden ist. Das war vom Grundsatz her schon in den 30er Jahren gebaut. Nichts Besonderes. Und dann wurde da dran rumgebastelt und es hat sich nichts verbessert.
So ein Haus, an dem man immer nur lieblos rumfrickelt, genau, und es nie sowas richtig auf ein Fundament stellt und ihm mal das mal gescheit durchdenkt. Ja. Okay, diese Orgel 1968 war interessanterweise schon von der Firma Kleis gebaut im Würzburger Dom. Und sie haben ja nicht nur dieses Interesse dann da entwickelt, sondern sie haben für sich beschlossen, als Bub damals ja noch, ich will Orgelbauer werden. Und das haben sie so weit durchgezogen, dass sie nach dem Abitur sich bei Kleis als Lehrling beworben haben. Was war das denn? Also was ist denn in diesen, es muss ja in den Jahren geblieben sein, bis zum Abitur von 13 oder 14 an dauert es ja noch ein bisschen, dass sie gesagt haben, nee, aber das ist das, was ich machen will.
Für mich war Kleis das Maß der Dinge. Mhm. Schlicht und einfach. Und ich hatte mir gewünscht und habe dann auch irgendwelche Bekannte getroffen, die aus Bonn stammten, und wollte da so ein Netzwerk aufbauen, und dann habe ich die Lehrstelle nicht bekommen.
Ja, das haben wir im Fragebogen schon erzählt, um zu sagen, naja, es war nicht so tragisch, aber jetzt so damals, also von heute aus können Sie sagen, es war nicht so tragisch, aber in dem Moment, als Sie die Absage in der Hand hatten.
Was tragisch, aber nicht übertragisch. Es war, weil ich wusste, ich habe ein Netzwerk damals schon gehabt und habe dann in der Nähe von Würzburg eine Lehrstelle bekommen, die ich dann auch ausgefüllt habe. Ich habe dann dort gelernt, habe noch viel mehr gelernt, habe nämlich dort in diesem kleinen Städtchen Ostheim vor der Rhön einen Kirchenchor gegründet und habe mit denen Musik gemacht und habe einfach das Handwerkliche viel mehr gelernt, als ich das vielleicht bei Gleis gelernt hätte. Aber das, auch das ist eine Erfahrung, die ich ganz tief verinnerlicht habe. Es gibt keine Irrwege, es gibt nur Wege, die geradeaus gehen, auch wenn man sie im Moment als Enttäuschung erlebt.
Sie haben auf jeden Fall, sind Sie sich treu geblieben und haben diese Kraft, ob das jetzt irgendwie trotzdem war, Sie sind diesen Weg so weitergegangen, haben dann ja auch die Orgelbaulehre gemacht, und Ihr Abschlusswerk ist ja auch, hat ja auch höchste Auszeichnung erfahren.
Ja.
Schon?
Ich bin, ich wollte damals für die Würzburger Domsignam eine kleine Orgel bauen, die habe ich dann auch gebaut und bin dann ja von den Handwerkern auch ausgezeichnet worden, und das war dann verbunden mit einem Stipendium, und dieses Stipendium habe ich ausgenutzt, um Musikwissenschaft zu studieren in Würzburg, und bin dann da wieder über Ecken mit Kleis zusammengetroffen und habe mich dann auf eine Stelle bei Kleis beworben.
Das erzählen wir gleich in der zweiten Stunde, nicht so schnell, nicht so schnell, da gehen wir ja durch 20 Jahre Ihres Lebens so im Rutsch. Aber also Sie sind ausgezeichnet worden für Ihr, nennt man das Gesellenstück oder?
Ja. Ne? Das war das Gesellenstück.
Immerhin so, dass Sie davon ein Studium finanzieren konnten. Und die Frage ist, warum? Also Sie, dieses technische und musikalische Interesse, was Sie im Orgel, was Sie in den Orgelbau geführt haben, hat er dann noch nicht, war noch nicht der ganze Hans Wolfgang. Der wollte auch noch über Musik studieren.
Ja, ich wollte die Zeit haben und die Möglichkeit haben, das mitzunehmen, was so nebenbei alles an Literatur, an Büchern, an Wissen, an Stilkunde, an allem, was dazugehört, was dieses vielschichtige Puzzle eigentlich ausmacht, eine Orgel in der Kirche. Ich wollte möglichst viel drüber wissen, und da ist das reine Handwerk meiner Ansicht nach nicht genug. Man muss ein bisschen was über Kunstgeschichte wissen, über Kulturgeschichte, über Musikgeschichte, und ich habe in dem Studium die Möglichkeiten gesehen, diese Dinge zu lernen und die Zeit dafür zu haben. Wenn man irgendwo an der Hobelbank steht und Holzpfeifen macht oder Windladen baut oder Mechaniken baut, hat man die Zeit nicht mehr, weil man abends müde ist. Und als Student, damals gab es noch keinen Bachelor und keinen Master, hat man einfach besser Zeit, um sich weiterzubilden, um Dinge kennenzulernen, die zu dem großen Bild dazugehören.
Und dann irgendwann auch ein besserer Orgelbauer zu sein. Sie haben uns einen Psalm mitgebracht, den hören wir gleich im Wort zur vollen Stunde.
Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit. Dir will ich singen und spielen. Wach auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Saitenspiel. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern, dir Lob singen unter den Menschen. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken ziehen. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, und deine Herrlichkeit über die ganze Erde. Damit gerettet werden, die du so sehr liebst, hilf mit deiner Rechten und erhöre uns.
Am Mikrofon ist Angela Krumpen, zu Gast im Studio ist Hans-Wolfgang Theobald und der hat uns gerade den Psalm oder einen Ausschnitt aus dem Psalm 108 mitgebracht und vorgelesen. Und da heißt es, mein Herz ist bereit, dir will ich singen und spielen. Das muss was mit Ihnen zu tun haben.
Ja, ich höre natürlich bei diesem Psalm eine Komposition von einem Lehrer. Mhm. Diese Motette hat mich viele Jahre begleitet und die höre ich natürlich, wenn ich diesen Text lese oder spreche. Und der Text selbst hat viel mit mir zu tun.
Was denn?
Ja, die will ich singen und spielen und unter die Völker bringen und einfach möglichst viel in die Welt hineintragen.
Was viel? Wovon viel?
Also vordergründig mein Instrument, in Wirklichkeit aber die Freude.
Die Freude?
Ja.
Welche Freude?
Ich
finde, es gibt unterschiedliche.
Ja, ich meine einfach, es ist so schön zu leben. Und die Orgel ist dafür ein Instrument, die kann das ganz gut zeigen.
In dem Psalm heißt es, ich will das Morgenrot wecken. Das Morgenrot ist ja das, wenn wirklich die Finsternis weicht und wenn ein neuer Tag kommt und alle begreifen, es kommt wirklich ein neuer Tag und die Sonne kommt auch wirklich wieder. Das hat ja vielleicht was mit diesem Aufbruch, mit diesem Optimismus zu tun, von dem Sie erzählt haben und wirklich davon, von dieser Gewissheit, das geht weiter, auch wenn es mal dunkel ist, wird es wieder hell werden. Aber wenn Sie sagen, das hat viel mit mir zu tun, ich will das Morgenrot wecken, dann frage ich Sie, ob es damit zu tun hat, dass Sie das in den Menschen wecken wollen, in sich tragen, aber in den anderen Menschen auch wecken wollen.
Ja, das unbedingt. Und ich finde es wunderbar, wenn es gelingt bei einem Instrument, dass wirklich der Funke überspringt, dass es wirklich gelingt, Instrumente zu schaffen, die unter die Haut gehen. Nicht nur in der Musik, sondern auch so, wie es aussieht. Also ich möchte keine krumpeligen Orgeln bauen, die irgendwo in der Ecke rumstehen, sondern ich möchte die Freude dran zeigen. Und für mich ist die Orgel auch ein Stück architekturgewordene Musik. Und das gehört für mich alles zusammen. Auch wenn, ich will das Morgenrot wecken, heißt nicht, dass ich Frühaufsteher bin.
Nein, das habe ich auch überhaupt gar nicht so verstanden. Der Psalm geht ja noch weiter. Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Das ist, und deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Ich finde, das ist sehr poetisch. Sie haben einen sehr poetischen Psalm ausgesucht und einen, der wo es um so eine tiefe Zuneigung, ein tiefes Vertrauen auch zu Gott geht. Da gibt es ganz andere, die klagen und schimpfen und ich weiß nicht, was tun. Was hat das denn mit Ihnen zu tun? Gibt es sowas, so eine Beziehung zu Gott, die auf so einer vertrauensvollen Basis steht, wie sie hier ausgedrückt wird?
Ich fühle mich gehalten in allem. Also auch wenn es mal zappenduster um mich herum aussieht und das hat es in meinem Leben auch oft getan, ich fühle mich immer gehalten und ich weiß, es geht irgendwo hin, wo ich bleiben darf und ich nicht ins Bodenlose falle. Dieses Gefühl habe ich immer oder manchmal in der Verzweiflung nicht, aber ich kann mich darauf verlassen, dass es wiederkommt.
Hans-Wolfgang Theobald im Domradio in der Menschensendung. Sie haben gerade erzählt, dass Sie diesen Text, diesen Psalm 108, den Sie mitgebracht haben, kennengelernt haben in einer Motette und dass sie natürlich auch immer diese Melodie mitsingen. Und ich bin ja nur eine Frau des Wortes, ich reagiere immer auf diese Bilder, auf die Weite da drin, auf das Poetische. Und Sie sagen, Sie machen ja bis heute viel Chorarbeit und dass da, wenn es darum geht, die Freude zu wecken, dass das nochmal eine ganz besondere Form ist, Menschen damit in Verbindung zu oder in Berührung zu bringen, mit dieser Freude, die sich über Musik, über Klang und sprachliche Bilder transportieren kann.
Ja, in Chören erlebe ich viel mehr als wenn ich an der Orgel sitze und spiele, dass Musik ein Kosmos ist, der Gefühle transportiert, der in der Lage ist, Gefühle zu wecken. Und ich versuche in meinem ganzen Leben schon, alles Mögliche zusammenzubringen und zu koordinieren. Das ist vielleicht auch der Beruf des Orgelbauers, bringt mit sich, dass eine Leiste, an der was festgemacht wird, dass die auch noch eine Funktion hat oder irgendeine optische Funktion zumindest. Dass also nichts irgendwo nur einfach in der Luft hängt, sondern es alles ist verwoben und verstrickt. Unser ganzes Leben ist ja ein Kosmos. Jedes Leben ist ein Kosmos.
Aber das wird doch gerade bei einem Chor besonders deutlich. Also irgendwie ist die eigene Stimme mit dabei und gibt ihren Klang da rein, aber das entsteht nur, weil alle anderen auch das so tun und es daraus ein Miteinander wird. Genau. Dass keiner mehr greifen kann, wo ist meins, wo ist deins, wo ist unseres. Und es ist immer mehr, was entsteht. Also nie eins und eins ist gleich zwei.
Ja, das ist, man nennt es in der Architektur Übersummenhaftigkeit. Also die Summe ist mehr als das Einzelne, was zusammenkommt. Und diese Übersummenhaftigkeit ist ein schreckliches Wort irgendwie, aber es sagt eigentlich sehr, sehr viel aus, worauf es ankommt, dass sich ein Puzzle zusammensetzt und ein Bild wird.
Und in diesem Bild nicht mehr deutlich ist und auch, ich glaube, damit es gelingt, nicht mehr deutlich sein darf, wer was dazu getan hat.
Doch, wenn ich ein Mosaik sehe und ich habe da ein blaues Steinchen, dann ist das blaue Steinchen und bleibt das blaue Steinchen.
Ja, aber damit es ja mehr wird. Also beim Klang finde ich es noch deutlicher, dass dieser Klang, wo kommt der her? Er kommt aus meiner Kehle, wenn ich singe, okay, aber wo geht der hin, wo kommt der her? Und es verbindet sich doch zu was ganz Neuem.
Ja, und trotzdem bleibt meine Stimme meine Stimme. Und das ist das Tolle an Musik und an bildender Kunst, dass ich zu diesem Größeren kommen darf oder werden darf innerhalb meines Individuums.
Sie haben das immer parallel gemacht. Sie haben diese Chorarbeit und ihr Studium und die Orgelbauarbeit immer parallel gemacht bis heute. Wir haben das schon erzählt oder Sie haben das schon angedeutet, echte starke Träume gibt man nicht auf. Sie sind Orgelbauer geworden, obwohl Ihre Traumfirma in Bonn sie nicht wollte. Und viele Jahre später, Anfang der 80er, war da auf einmal eine Stelle frei. Und dann haben sie mit sich gerungen, aber sie haben die Bewerbung nochmal aus der Schublade genommen, auf die Gefahr hin, dass sie nochmal abgelehnt würden. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Also warum tut das jemand, wenn er ja schon Orgelbauer ist? Und ich habe als Antwort, ich habe sie ja sehr gefragt im Vorgespräch und ich stelle mir das so vor, dass es einfach einen Unterschied macht, ob ich Fußball beim FC Unterhaching spiele oder Fußball bei Bayern München spiele, dass ihnen das unterschiedliche Firmen einfach auch unterschiedliche Produkte hervorbringen von der künstlerischen Qualität.
Ja, diese Zweigleisigkeit, die war für mich wichtig und ich hatte damals in Ostheim einen wunderbaren jungen Chor. Wir haben die tollste Musik gemacht und gleichzeitig wusste ich, muss weg da. Ich möchte woanders hin, habe mich auch bei verschiedenen Werkstätten beworben und diese Stelle bei Gleis war dann nach dem Vorstellungsgespräch ganz klar, das ist es. Obwohl ich mich tatsächlich lange gewunden habe, ob ich mich da wirklich nochmal bewerben soll, wo man schon mal rausgeflogen ist quasi. Aber es war schon dann das Richtige.
Aber es ging auch um diesen Zuwachs an Qualität in Ihrer Arbeit? Also dieses Erlebnis, was Sie 68 schon hatten, dass man eine Orgel so und so bauen kann?
Ja, ich kann da eine kleine Geschichte erzählen. Herr Gleis hat mir damals gesagt, Sie können bei mir anfangen in der Spieltischwerkstatt. Und ich habe ihm dann gesagt, okay, Spieltischwerkstatt ist okay, ich mache das mal, aber nicht den Rest meines Lebens. Und dann ist er, glaube ich, ziemlich ans Nachdenken gekommen und hat mir eine Stelle in der Restaurierung angeboten. Und das war dann schon nochmal deutlich attraktiver. Und ich kann mich erinnern, damals 81 wollte ich für 2 Jahre nach Bonn. Und dann, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, ins Rheinland zu gehen, als altgedienter Würzburger. Und naja, es sind jetzt fast 30 Jahre draus geworden. Und ich habe es nie bedauert oder ich habe es selten bedauert.
War das das Rheinland oder die Orgelbaufirma? Das klingt jetzt...
Ja, Arbeit macht Spaß, aber wer kann schon immer Spaß vertragen? Also das, es gibt Höhen und Tiefen, ja.
Manchmal dauert es im Leben länger, bis sich Träume wirklich erfüllen. Das, Hans-Wolfgang Theobald, haben Sie auch erfahren, als Sie, wie viele Jahre später nach Ihrer Bewerbung, 15, 16, 17 Jahre?
Nein, 7 Jahre.
7 Jahre später, okay. Also jedenfalls aber doch eine ganze Reihe Jahre später dann in Ihrer Traumwerkstatt, Traumorgelbauwerkstatt gelandet sind. Da haben Sie angefangen zu arbeiten und haben viele auch große, bedeutende Orgeln in ganz unterschiedlichen Ländern gebaut. Und ich möchte gerne ein Jahr genauer angucken. Das ist das Jahr 1998. Da haben Sie das kleine Kunststück vollbracht, gleich 3 Häuser. Am Anfang der Sendung haben wir gesagt, Orgel bauen ist wie Häuser bauen. Dann haben Sie gleich 3 Häuser gebaut. Einmal in der Heimatkirche in Würzburg, da wo diese murksige Orgel stand. 22 Jahre lang hat es gedauert, bis dann da eine gute, schöne Gleisorgel stand. Dann hier im Dom diese sogenannte Schwalbennestorgel, weil der Orgelklang von der Querhausorgel einfach im Dom nicht ausreichte. Und auch noch in Maria Lach, einer uralten Abtei. Das stelle ich mir, die Heimatkirche, den Kölner Dom und Maria Lach, das stelle ich mir irgendwie so vor wie, ich weiß nicht, im gleichen Jahr Olympiasieger und Weltmeister werden und überhaupt Sportler des Jahres und irgendwie so, mehr geht nicht, oder?
Ja, so im Nachhinein war das so. Ich habe es damals nicht so empfunden. Für mich war das damals wie ein Rausch. Ich habe geplant, und gebaut und gemacht und organisiert und Projektleitung gemacht. Und das war ja ein Rausch. Und es war wunderbar.
Was war das Wunderbare?
Es waren Träume, die ich so ganz tief im Innersten hatte. Ich kann mich gut erinnern an meinen ersten Gang in den Kölner Dom mit dem damaligen Dompfarrer Hoffmann, der mir den Dom gezeigt hat. Der ist mit mir hochgefahren und unten in die Katakomben rein. Und der hat sich, es war Anfang der 90er Jahre, mal einen halben Tag Zeit genommen dafür und hat mir seinen Dom gezeigt. Und der hat ihn verdammt gut gekannt und hatte überall einen Schlüssel. Und ich kann mich gut erinnern, das erste Mal mit dem Außenaufzug hochzufahren auf 50 Meter und dann diesen Catwalk darüber laufend an die Dachtraufe, nimmt einen den Atem. Also der Dom ist ein Gebäude, was einen ganz in Anspruch nehmen kann, weil er einfach mehr ist, der ist ein Kosmos. Und das habe ich damals auch gemerkt und auch die Auseinandersetzung mit dem Entwurf bei dem damaligen Architekturwettbewerb. Es war wie ein Rausch, sich mit diesem Raum zu befassen, diesen Raum zu zeichnen, die Dimensionen aufzunehmen und einfach diese 45 Meter bis zum First des Gewölbes auszuloten und die Proportionen aufzunehmen und kennenzulernen, war schon toll. Und das ist dasselbe, ich habe den Kölner Dom das erste Mal als 12-Jähriger gesehen, Maria Lach auch in dieser Zeit. Und dann irgendwann ist es soweit und alles kommt gleichzeitig zusammen und sind dann 3 Wunschprojekte oder Traumprojekte, die man als Orgelbauer wahrscheinlich nur einmal im Leben so hat.
Das ist ja vielleicht auch so ein Gefühl, also auf jeden Fall spürt man ja die eigene Kraft. Also die Verbindung von Idee, Vorstellung, Kreativität und Händen. Und am Ende ist es alles da. Am Ende ist es nicht mehr nur im Kopf, sondern es ist wirklich in der Welt. Also so dieses Beglückende, die eigene Kraft zu spüren und zu sehen, ich kann wirklich, wirklich, wirklich an dieser Freude, wo wir eben waren, mitarbeiten in der Welt.
Ja, das ist es. Und das ist das Schöne dabei. Dass man dann einfach mittendrin ist und mit seiner Freude, Kraft oder was es auch immer das ist, den Menschen sich mitzuteilen, plötzlich mittendrin dabei zu sein.
Das war aber ja nun leider Gottes 1998, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und wenn man an so einem Punkt ankommt, wo sich 3 Traumprojekte gleichzeitig realisieren, hintereinander, aber im gleichen Jahr, und man sagt, mehr geht nicht, haben sie eben gesagt. Was ist dann danach? Irgendwie muss man von dem Gipfel ja wieder runter, wenn mehr nicht geht.
Was danach kommt. Und der Plumps kommt auch.
Mhm.
Und der Plumps ist auch gut, dass er kommt. Und das Leben geht aber trotzdem weiter. Ohne Brüche geht es, glaube ich, nicht im Leben. Und ich bin heute, nach gut zehn Jahren, ganz, ganz glücklich, dass ich mich wieder mit alten Orgeln befassen darf und mit Restaurierungen befassen darf, die mir viel mehr Bescheidenheit geben, als ich damals geglaubt habe, haben zu müssen.
Ah, aber das klingt versöhnt, das klingt jetzt nicht bitter.
Nein, keine Sekunde.
Heute zu Gast in der Menschensendung ist ein Orgelbauer. Ich gebe es zu und gestehe gerne, dass das ein Gebiet ist, was mir sehr fremd ist, wo es mich lange überhaupt gar nicht hingezogen hat, Hans-Wolfgang Theobald. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, merke ich aber, wie spannend das ist. Wir haben eben von 1998 erzählt, wo Sie nicht weniger als 3 große Orgeln an historischen Stellen gebaut haben. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie spannend, wie beglückend das ist, diesen Beruf zu haben. Aber es ist auch ein Beruf, der Sie auf Reisen führt. Also Sie haben nicht nur in Deutschland gebaut, sondern in vielen Ländern der Erde. Und da natürlich auch gesehen, wie sich dieses uralte Instrument immer verändert und anpasst. Und eine Geschichte hat mich zumindest besonders angerührt, die Sie erzählt haben. Und das ist, dass Sie einmal 2 Wochen zwar nur in Manila waren, wo es eine Bambusorgel gibt und Sie sollten sie reparieren. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Sie, als Sie da waren, dass da Elias aufgeführt wurde.
Messias,
Entschuldigung.
Der in den 70er Jahren hat dort in Las Piñas, das ist ein Suburb von Manila.
Also ein Slum.
Nein, ja.
So also, auf dem Weg, irgendwie
so. So auf dem Weg, nach oben oder nach unten, das konnte ich damals nicht feststellen. Mhm. Ist ein altes Augustinerkloster, das wiederbesiedelt wurde von belgischen Patres. Die hatten dort in dieser Kirche, St. Josef, eine alte Orgel in den 70er Jahren, die nach irgendeinem Taifun zerstört war, nicht mehr gespielt hat. Diese Orgel hat Hans-Gerd Gleiss gesehen, hat irgendein Missionar gesagt, da gibt es eine Bambusorgel in Manila und hat dann Himmel und Wege gefunden, um diese Orgel zu restaurieren. Die Orgel hat damals, muss ich vorstellen, Marcos-Regime, die haben das geschafft, ohne Marcos, ohne politische Anbindung an die Oberschicht damals, haben aber mit diesem Selbstbewusstsein, was diese wir haben eine Bambusorgel. Wir Philippinen haben etwas, was es nur da gibt. Es ist das absolut Einmalige. Ein Selbstbewusstsein erzeugt, das dann zusammen mit vielen Einheimischen, mit vielen Helfern in Europa geschafft hat, nicht nur die Orgel zu restaurieren, sondern eine Schule zu installieren, ein Alphabetisierungsprogramm, ein Arbeitsprogramm, Werkstätten gegründet. Inzwischen ist dort sogar eine Orgelbauwerkstätte. Jedenfalls, diese Orgel hat ganz viel ausgelöst und ich war damals wirklich fasziniert, dass man dorthin kommt. Es gibt dort ein Gästehaus. Wenn man nachts über den Hof geht, tritt man über riesige Ratten. Also hat alle Zeichen von Niedergang und trotzdem die Orgel spielt. Es gibt dort Stipendien für Organisten. Die üben alle wie die Weltmeister an dieser Orgel. Ich meine über 30. Mhm. Die Orgel spielt von früh, wenn es hell wird, bis abends, bis dunkel ist. Und man übt und hat einen Knabenchor, hat ein Orchester. Es ist faszinierend, dass dritte Welt eben nicht wir haben Hunger, sondern wir haben Hunger nach Kultur ist.
Sie haben sicher auch Hunger, aber Sie haben eben nicht nur Hunger. Mich hat diese Geschichte aus verschiedenen Dingen angerührt. Am meisten aber, weil wegen der Stimmung, die hier herrscht, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Und ich so oft höre, dass dafür kein Geld mehr da ist und dafür ist kein Geld mehr da und für eine Orgelrestauration schon mal gar nicht. Da muss man erstmal an die Heizung denken und ich weiß nicht, an was alles man denken muss. Und das ist so ein krasser Unterschied zu dem, was Sie da erzählen, wo die Menschen vielleicht so ähnlich wie nach dem Krieg, als es hier auch wirklich um Aufbau ging, eine ganz andere materielle Not haben und trotzdem findet da Kultur statt. Das heißt ja, dass es den Menschen wichtig sein muss, sonst wäre das nicht so. Wenn ich so materiell mich absichern muss, dann richte ich meine Energie und dann mache ich das, was oben aufliegt. Und da liegt offensichtlich die Kultur oben auf und das hat mich daran angerührt. Also hier in unserem satten, reichen Westen verkümmern die Kirchen und die Orgel und ich weiß nicht, was alles den Bach runtergeht. Und da ist es anders. Das ist das, was mich rührt.
Ja, dieses ewige Gejammere.
Genau.
Das ist so schlimm.
Auch sagen.
Man leidet auf höchstem Niveau. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, jetzt komme ich nochmal auf 1998 zurück, an diese Schwalbennestorgel, wo es viele Stimmen gegeben hat, brauchen wir das überhaupt und muss das denn sein? Und Arnold Wolf hat damals gesagt, ist es den Leuten 48 besser gegangen als uns heute? Und wir können das machen. Und auch wenn man in der Kirche sich aufhält, im kirchlichen Bereich, komischerweise, wenn man was nicht haben will, scheitert es am Geld. Aber wenn man es haben will, dann kommt's garantiert. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich oft so stört.
Also das Gejammern. Wenn Sie so sagen, das Jammern ist auf höchstem Niveau, dann ist es ja nur materiell auf höchstem Niveau. Und dahinter steckt ja ein anderes Leiden. Und das, also wenn ich das mit meinen Worten ausdrücken sollte, ist das Leiden, dass wir den Kontakt verloren haben. Das, was Kultur uns geben kann, was offensichtlich an der Bambusorgel in Manila passiert, wenn der Messias da aufgefüllt, dass wir verloren haben, vergessen haben, abgeschnitten worden davon sind, was uns Kultur geben kann, die Freude, von der Sie eben erzählt haben.
Ja. Das ist das eine, aber es ist auch die Kraft, die in uns Menschen selber innewohnt und die auf einmal nicht mehr da ist. Wir leiden dann, wenn wir keine Kraft mehr haben, keine moralische Kraft. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber man kommt ja manchmal in Räume und merkt, boah, da ist Geist, da ist Leben, da ist Kraft.
Inspiration.
Ich würde es gar nicht erstmal geistlich so nennen, aber es ist einfach, da ist eine Gemeinschaft, ich komme irgendwo in eine Familie rein und da ist Kraft zum Beispiel. Mhm. Und mir geht es oft in der Kirche so, dass ich da reinkomme und sage, da ist alles mausetot.
Gucken wir gleich mal weiter, was da so mausetot ist. Hans-Wolfgang Theobald, stehen geblieben waren wir eben bei dem Wort mausetot. Und es ging um mausetot in unserer Welt, in unseren Kirchen, in unseren Bereichen, wo Menschen auf einmal wirklich keine Energie mehr haben. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie in Manila stehen und sehen, da ist Energie, da ist Kraft, da ist Freude. Sie haben eben gesagt, Ihr Anliegen ist, die Menschen mit der Freude zu verbinden, die da ist, über die Musik, das ist Ihr Weg, das auszubauen, ich suche mal gerade den Text nochmal, dir will ich singen und spielen, wach auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Saitenspiel, ich will das Morgenrot wecken. Wenn Sie das in Manila erleben und wenn Sie hier sagen, ich kann das Gejammer nicht mehr hören, hier dieses Gejammer erleben, was können Sie tun und wie können Sie agieren, um wieder zu Ihnen zurückzukommen, dass das Mausetote weggeht, dass das Morgenrot geweckt wird?
Ich erlebe das öfters mal, dass ich wirklich Menschen packen kann. Wenn eine Begeisterung entsteht in einem Orgelbauverein zum Beispiel. Mhm. Wenn plötzlich man sich auf ein Instrument wieder besinnt, wir haben eine alte Orgel da irgendwo rumstehen.
Die ist nur lästig und staubig und teuer.
Und genau. Und wenn dann plötzlich Aktivität, wenn sich jeder an der eigenen am Schopf packt und dann sagt, komm, wir packen das an. Das habe ich so oft erlebt. Diese Freude, mir hat mein Pfarrer gesagt, die Orgel selber interessiert mich nicht, aber die Möglichkeit, damit Gemeinde zu bauen, das interessiert mich. Das erlebe ich in der Kirchenmusik, wenn ich eine nette Geschichte vielleicht, mich ruft am Karfreitag ein Pfarrer an, ob ich die Osternacht spielen könnte. Ich habe ihn dann ums Programm gebeten. Und es kam nicht. Am Samstag habe ich dann dort im Pfarramt geklingelt, ob ich das Programm haben könnte. Grabesstelle. Ich komme um
treffend für um halb acht
in die Sakristei. Es war kein Programm da und kriege dann als Anweisung, ja, spielen Sie halt irgendwas. Und ich dann sage, ja, spielen wir Weihnachtslieder. Wir werden ja die Auferstehung nicht verhindern. Dann merke ich, das ist mausetot und ich habe die Osternacht da gespielt. Es war eine wunderbare Orgel übrigens von uns.
Das ist ja schon ein bisschen Verzweiflung. Sie erzählen die Geschichte gleich weiter, aber ich würde gerne einhaken. Also wenn Sie zu jemandem sagen müssen, soll ich jetzt Weihnachtslieder, ich könnte ja Weihnachtslieder spielen, wir werden die Auferstehung nicht verhindern, heißt ja, dass Ihr Gegenüber, nicht so einen wahnsinnigen Bezug dazu hat, zu dem, was da passiert. Also es ist schon ein bisschen Verzweiflung dabei, oder? Wenn man so einen Satz sagt.
Ja, das ist eine völlige Demotivation. Und die erlebe ich leider auch in der Kirche oft.
Aber die Geschichte an dem Punkt geht anders weiter.
Ja, mir ist es dann irgendwie gelungen. Ich habe dann gefragt, gibt es ein Kantorenbuch und welche Lesungen gibt es und so. Ja, wir nehmen halt erste, dritte, vierte und fünfte, also das, was liturgisch gerade notwendig ist.
Okay.
Und ich habe das dann gemacht. Ich habe das irgendwie improvisiert. Ich habe natürlich kein Kantorenbuch gefunden, habe das irgendwie geschafft und habe dann festgestellt, die Leute singen wie aufgeweckt mit. Und ich habe die einfach mitreißen können. Und das sind dann wunderbare Momente, wenn man Ostern wirklich als in dem Fall an der Orgel sitzend spielen kann.
Sie haben gerade das Wort aufgeweckt gebraucht. Das ist ja in der Osternacht, geht es ja um fast noch mehr, wenn Tote wieder zum Leben erwecken, ist es ja noch mehr als Aufwachen, aber aus diesem Todesschlaf aufwachen, dann ist ja eigentlich genau das passiert, was Auferstehung ist. Hat sich das bei den Menschen vollzogen?
Ich glaube in dem Fall ja. Und ich finde, das kann über die Musik sehr, sehr leicht oder leichter gehen als übers Wort zum Beispiel. Weil ich damit Emotionen viel mehr wecken kann als mit Worten.
Das sagen Sie einer Frau des Wortes, aber ich widerspreche jetzt mal lieber nicht, weil wir zum Ende der Sendung sind. Worauf ich noch bleiben will, ist, mehr geht nicht. Finde ich. Also wenn Sie in der Osternacht in einem mausetoten Ambiente, in einem desinteressierten Ambiente so spielen, dass die Menschen aufgeweckt werden, mehr geht nicht, oder?
Ich glaube nicht, dass die Menschen tot sind.
Nein, aber in diesem Ambiente, dass sie es eben fühlen konnten.
Ja, das ist eigentlich ein Geschenk für mich selber, weil ich selber auch mit federndem Schritt dann von dieser Osternacht weggegangen bin. Habe mich selber am Schopf gepackt und mich aufgeweckt.
Der Psalm, den Sie uns mitgebracht haben, der hört auf mit, an der Stelle haben Sie aufgehört, damit gerettet werden, die du so sehr liebst, hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. Ich habe das Gefühl, da ist sowas passiert von dem, was Sie mitgebracht haben. Ich danke Ihnen nicht nur, aber auch für diese Geschichte und für alle anderen Geschichten, die Sie mitgebracht haben und wünsche und hoffe, dass Sie, die Sie zugehört haben, dass irgendwas davon ankommt, in Ihnen wach wird und dass Sie sagen, ja, ich kann auch ein bisschen mich am eigenen Schopfe aus dem Morast ziehen. Dann wäre mein Anliegen für heute ein bisschen erfüllt. Vielen Dank, Hans-Wolfgang Theobald. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wenn Sie die Sendung nochmal ganz hören wollen. Heute Abend 20 bis 22 Uhr und ansonsten, Sie kennen das, als Podcast entweder auf die Homepage gehen und sich einfach anhören oder als Podcast auf den eigenen Rechner runterladen. Viel Spaß damit, empfehlen Sie uns weiter. Am Mikrofon war Angela Krumpen und tschüss.